Sukhodam. Kultur, wo unter tut geht.
Ich gehe nicht in Ohnmacht, wenn ich es sehe. Aber wenn ich es in grösseren Mengen fließen sehe, wird es mir schon ein bisschen geschmauch. Im Film mag ich es gar nicht. Und es ist ein Namenmärchen, dass es in jedem Schokipraline drinnen sei. Dass mein Herz etwa 5 Liter davon Tag und Nacht durch meinen Körper pumpt, dafür bin ich aber sehr dankbar. Sonst wäre ich gar nicht lebensfähig. Die Rede ist vom sogenannten flüssigen Organ, dem Blut. Du hörst Subcutan und heute geht es bei uns blutig zu und her. Wir legen offen, warum ein Teil der Männer beim Blutspenden diskriminiert wird. Wir machen einen blutigen Spaziergang durch die Welt der Kunst. Und wir reden mit einer Gastronomiewissenschaftlerin darüber, wieso sich mit Blut von einem Wulschwein besonders nachhaltig und fein kochen lässt.
Subcutan.
Wie würdest du reagieren, wenn man dir sagen würde, du dürfst wegen deiner sexuellen Orientierung nicht Blut spenden? Klingt absurd, ist aber Realität für gewisse männliche Blutspender. Alle Männer, die während einem Jahr vor einer Blutspende mit einem Mann Sex hatten, dürfen kein Blut spenden. Die Versorgung der Spitäler mit Blutpräparat sichert das Schweizerische Rote Kreuz. Genau wie die einheitlichen Vorschriften, Methoden und Instrumente in allen regionalen Blutspendediensten. Christoph Hutmacher hat den Ausschluss bei der Blutspende von Männern, die mit Männern Sex haben, stutzig gemacht. Er hat im Direktor der Blutspende vom Schweizerischen Roten Kreuz, im Dr. Bernhard Wegmüller, auf den Zahn gefühlt. Er hat von ihm wissen, nach welchen Kriterien denn überprüft wird, ob eine Blutspende brauchbar ist.
Das eine ist, dass die Spenderinnen und Spender befragt werden über allfällige Risiken, die sie in ihrem Alltag damit konfrontiert sind. Das können Reisetätigkeiten sein. Das können gewisse Arbeiten sein, wo man mit Infektionen in Kontakt kommen könnte. Oder das kann beispielsweise so das sexuelle Verhalten sein.
Um die auffälligen Risiken abzuklären, muss jeder Spender und jede Spenderin vor der Spende einen Fragebogen ausfüllen. Wie ich als männlicher Spender dort angegeben habe, in den letzten 12 Monaten irgendwann mal Sex mit einem anderen Mann gehabt, dann würde ich kein Blut spenden können. Männer, die Sex mit Männern haben, kurz MSM nennt man in der Medizin die Kategorie von Personen, die ganz grundsätzlich von der Blutspende ausgeschlossen werden. Aber warum eine ganze Gruppe von der Blutspende ausschliessen?
Der Grund dafür liegt darin, dass heute immer noch ein höherer Anteil von Männern, die Sex mit Männern haben in der Schweiz, mit Infektionskrankheiten konfrontiert sind. Und darum versucht man das Risiko probieren auszuschliessen, indem man eben diese Kriterien festhalten.
Der Bernhard Wegmüller bezieht sich da unter anderem auf Daten vom Bundesamt für Gesundheit, kurz BAG. Die sagen Folgendes. Männer, die gleichgeschlechtlichen Sex praktizieren, machen rund 50% von allen HIV-Erkrankungen in der Schweiz aus. Laut dem BAG hat das vor allem 3 Gründe. Erstens, die Sexualpraktik, die für HIV-Infektionen mit Abstand das grösste Risiko bietet, ist Analsex. Zweitens, Analsex sei unter MSM viel mehr verbreitet als unter dem Durchschnitt der Bevölkerung. Und drittens, viele schwule Männer haben parallele Sexbeziehungen in losen Netzwerken und würden immer wieder Rollen tauschen. Das heisst, dass jeder mal der Empfänger kann sein und dementsprechend kann angesteckt werden. Beim Durchschnitt von der Bevölkerung werden weniger Partnerinnenwechsel und klarere Rollen beim Sex festgestellt. Dass das nicht auf alle MSM zutrifft, das stellt auch das BAG fest. Warum also verallgemeinern und alle praktizierenden Schwulen ausschliessen?
Bei uns muss immer im Vordergrund stehen, dass die absolute Sicherheit der Patientinnen und Patienten gewährleistet wird.
Die Sicherheit wird aber schon mit dem Test garantiert. Jede Blutspende wird nach der Blutentnahme nämlich auf Infektionskrankheiten geprüft. Warum tut man die HIV-Risikogruppen trotzdem grundsätzlich ausschliessen? Ein weiterer Grund sei das Zeitfenster zwischen der Infektion mit einer Krankheit und dem Moment, wo man die Krankheit im Blut feststellen kann. Bei HIV beträgt der Zeitraum, genannt diagnostisches Fenster, 6 Wochen. Aber wie HIV nach 6 Wochen im Blut nachgewiesen werden kann, warum muss denn der letzte gleichgeschlechtliche Sex 12 Monate her sein?
Letztendlich ist bei diesen Verhaltensweise, nicht nur das diagnostische Fenster ein Kriterium, es ist eben schlussendlich auch ein Kriterium, in welchem Umfeld tut man sich generell bewegen. Und dort ist es natürlich eben auch so, dass auch kürzerfristig allenfalls natürlich etwas könnte passieren, was wir heute nicht ausschliessen können.
Diese Begründung hat mir nicht gelangt. Ich frage den Bernhard Wegemauer, was er von der Situation in Polen, Spanien, Portugal und Italien haltet. Dort dürfen Männer, die gleichgeschlechtlichen Sex praktizieren, uneingeschränkt Blut spenden. Trotzdem haben die Länder im Vergleich zu der Schweiz, was Infektionen durch Blutspenden anbelangt, kein grösseres Problem. Mein Gesprächspartner gibt schockierenderweise zu, nicht in Kenntnis über die Lage in diesen Ländern zu sein. Nachdem ich das Mikrofon abgestellt habe und unser Gespräch noch weitergeht, kommen aber zwei sehr entscheidende Informationen vor. Der Bernhard Wegemauer erzählt mir, erstens, es wäre theoretisch möglich, mit einer medizinischen und demografischen Studie die Risikogruppen weiter einzugrenzen. Dann würden nicht mehr alle MSM-Praktizierenden so streng ausgeschlossen. Der Bernhard Wegemauer betont, sie wollen nicht pauschalisieren und alle über einen Haufen fallen. So eine Studie, die die Risikogruppen weiter eingrenzen würde, sei schlicht zu teuer. Vor allem, wenn man den zweiten Fakt kennt. Wir haben in der Schweiz im Gegensatz zu den meisten anderen europäischen Ländern nicht zu wenig, sondern definitiv genug willige Blutspender. Darum sei von Seiten der Blutspendeorganisationen schlicht keine Dringlichkeit vorhanden, wenn es darum geht, praktizierende homosexuelle Männer zur Blutspende zuzulassen. Wir halten fest. Wer als Mann im letzten Jahr mit einem anderen Mann hat Sex gehabt, darf kein Blut spenden. Laut dem Direktor der Blutspende vom Schweizerischen Roten Kreuz ist der Grund das höhere HIV-Infektionsrisiko. Das Risiko sei höher wegen der Sexualpraktiken und wegen dem Umfeld der Homosexuellen. Im Endeffekt ist es eine Frage vom Luxus. In einem Land wie der Schweiz, wo mehr als genug Leute Blut spenden, braucht es keine teure Studie, nur für nicht mehr alle Schwulen auszuschliessen.
Ein Beitrag von Christoph Hutmacher. Der Link zu der Studie, die im Beitrag erwähnt wird, findest du auf unserer Website. Blut spielt aber auch in Bereichen Rolle, wo es nicht um Leben retten geht. Und so kommt Blut auch im Dienst der Kunst zum Einsatz. Warum ein Künstler auf die Idee kommt, eine Skulptur aus seinem eigenen Blut herzustellen, hörst du nach Hot Blood von Stereo MCs.
If you're willing to take a pull, she like dancing to new waves. Bad hair, it's one of them days. Used and abused, treated like a slave. I'll be a dog, let's misbehave. Yeah.
Du hörst Subcutan heute im Zeichen von dem Saft, den unseren Körper am Leben erhaltet, im Blut. Wasser läuft in einer Kunstinstallation in einem metallisches Becken. Oder ist es echt Blut? Blut kann sein natürlicher Wirkungskreis der Körper auch verloren und ganz anders eingesetzt werden, zum Beispiel in der Kunst. Dort kann es die Wände aufspritzen, wenn du denkst, es wird immer nur tierisches Blut verwendet, liegst du falsch. Ganz viele Kunstschaffende verwenden menschliches Blut. Warum sie das machen und was das eigene Blut dabei für eine Rolle spielt, weiss Miriam Dösegger. Sie ist Kunsthistorikerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin vom Kunstmuseum Bern. Nina Hoffmann hat bei ihr vorbeigeschaut.
Stellt euch vor, ihr geht an eine Vernissage von einer Kunstausstellung. In dieser Ausstellung braucht die Künstlerin echtes Blut. Menschliches Blut. Viele Besucher drängen sich durch die engen Räume. Es ist stickig. Vielleicht nehmt ihr den Geruch vom Blut wahr. Es kann sein, dass ihr es gut aushaltet. Aber bei einigen von euch kommt sicher Ekel auf. Warum setzt euch Künstler in dem aus? Das wollte ich von Miriam Dösegger wissen.
Das kann verschiedene Gründe haben. Also einerseits, eben vielleicht, wenn es ihr politisches Anliegen ist, dass man auf Gewalt aufmerksam machen will. Also suchen Kunstschaffende vielleicht auch das Erfahrung auslösen im Betrachter, dass man das eigentlich auf sich nicht nur sozusagen über den Verstand, sondern vielleicht auch über den Körper mit einem Thema auseinandersetzt.
Betrachtung von Blut macht also etwas mit uns. Normalerweise fließt der besondere Lebenssaft durch unseren Körper. Er hält uns am Leben. Aber wenn wir uns verletzen, wenn es Herd auf Herd kommt, bei der Geburt oder auch beim Tod, kann er fliessen. Dann tritt er gegen aussen. Und plötzlich wird das Erlebnis sehr existenziell. Diese archaische Kraft vom Blut brauchen die Kunstschaffende für ihre Werke. Und das schon lange.
Zum Beispiel auch schon in der christlichen Kunst spielt ja das Blut eine wichtige Rolle. So mit seiner ganzen Symbolik, mit dem Opfer von Jesus und der Verwandlung von Wein in Blut und so weiter. Aber mit echtem Blut schaffen wir in der Kunst seit den 60er Jahren. Ab dann redet man auch von Gegenwartskunst.
Die Miriam Dösegger erzählt mir von der amerikanischen Gegenwartskünstlerin Jenny Holzer. Vor 30 Jahren hat sie auf dem Titelblatt vom Magazin von der Süddeutschen Zeitung einen Satz drucken lassen. «Da, wo Frauen sterben, bin ich hellwach.» Die Druckfarbe ist gespendetes Blut von verschiedenen Frauen aus Bosnien beigemischt worden. Sie wollte damit auf die Massenvergewaltigung in dem Bosnienkrieg aufmerksam machen.
Das schafft natürlich dann irgendwie so einen ganz speziellen Moment, wenn man dann das Heft in der Hand hat und einem plötzlich bewusst wird, dass man da jetzt vielleicht Blut an der Hand hat. Also das löst eine ganze Vorstellungskette aus. Also das ekelt einem vielleicht auch. Aber es kann ja auch sein, dass es einem, wenn man sich die Gewalt vor Augen führt, ekelt. Und das kann sich auch gegenseitig verstärken.
Weniger provokativ, aber doch mit einer klaren Botschaft schafft ein Gegenwartskünstler aus England. All paar Jahre produziert Mark Quinn ein blutiges Werk. Er lässt sich über einen Zeitraum von ein paar Monaten 5 Liter Blut abnehmen. Das wird in eine Silikonform mit seinem Kopfabdruck gegossen. Anschliessend führt er das Kunstwerk ein. Dabei rauskommt jeweils sein Kopf aus gefrorenem Blut. Den kann man in einer Glasvitrine betrachten, die auf Minusgrad abgekühlt ist, damit der Blutkopf nicht schmilzt. Er hätte Gips nehmen oder sonst irgendein Material. Aber er wählt sein eigenes Blut.
So kann man auch sozusagen nochmal das Selbstporträt authentischer machen, weil es ja nicht nur die Fähigkeiten oder die Idee des Künstlers ist, die drin steckt, sondern eben effektiv auch ein Teil von seinem Körper.
Und durch das auch seine ganz individuelle Prägung vom Blut, seine Blutgruppe, seine DNA. Somit ist der Künstler fast körperlich anwesend. Auch mit menschlichem Blut arbeiten oft feministische Künstlerinnen. Mit Menstruationsblut, mit dem eigenen oder mit Blut von anderen Frauen.
Dort kann es auch darum gehen, so ein Tabu zu hinterfragen, also die Tabuisierung von der Menstruation oder vom Menstruationsblut.
Künstlerinnen setzen das Menstruationsblut ein, um auf diese Problematik aufmerksam zu machen und zu provozieren. Durch die Provokation entstehen die Fragen. Warum ist es denn so ein Tabu? Warum gilt das Blut kulturgeschichtlich gesehen als unrein? Blut setzen die Kunstschaffenden also sehr vielseitig ein. Und jedes Mal hat es eine andere Bedeutung.
Also Blut kann sehr positiv konnotiert sein, als reiner Lebenssaft, auch gleichgesetzt mit Leben. Oder aber es kann auch für Tod und Gewalt, Leid und Schmerz stehen. Und so gibt es auch sehr unterschiedliche Möglichkeiten, wieso das Blut in der Kunst auftaucht.
Die Miriam Dösseger in einem Beitrag von der Nina Hoffmann. Wenn auch du jetzt Blut geleckt hast und mehr willst wissen zu Künstlerinnen, die mit Blut arbeiten, dann mach doch ein Psychli auf unserer Homepage. Manchmal klebt das Blut an der Wand und manchmal am Teller. Das kommt aber nicht überall gut an. Was früher noch gang und gäbe war, Blutwurst zu essen, stösst die Vorstellung heutzutage auch bei vielen Leuten, die Fleisch essen, eher auf Ekel. In Zürich hat sich eine Gastrowissenschaftlerin dieser Aversion gewidmet. Sie hat eine Kampagne gegründet, die voller Begeisterung mit Blut experimentiert beim Kochen. Als Überleitung zum Einsatz von Blut im Essen habe ich euch als Amuse-Oreille eine musikalische Delikatesse auf die Menükarte gesetzt. Das ist Pink Grease mit «I Need Blood».
Rabe. 95,6.
Metallisch ist der Geschmack von Blut im Maul, wenn wir uns zum Beispiel beim Gemüserösten schneiden und dann instinktiv den Finger abschlecken. Spinnen wir den Faden gerade weiter, behalten das Blut im Hinterkopf und bleiben beim Kochen. Laura Schälchli hat Gastronomiewissenschaften studiert. Sie interessiert sich dafür, wie sich Blut als Zutat beim Kochen einsetzen lässt. Mit dem Projekt «Sobre Mesa» hat sie eine Kampagne gestartet, wo Blut in Kochrezept möchte salonfähig machen. Selina Pfeiffer hat sie in ihrer Gemeinschaftsküche in Zürich besucht.
In einer grossen, offenen Küche treffe ich Laura Schälchli. Es schmeckt nach Schocki. Das Provisorium, das Laura kocht, ist eine Zwischennutzung einer alten Bäckerei. Verschiedene Menschen experimentieren hier mit Essen und Trinken. In dieser Küche sind beim gemeinsamen Ausprobieren und Austauschen auch verschiedenste Blutgerichte entstanden. Wie kommt man auf die Idee, mit Blut anfangen zu kochen und zu experimentieren?
Als Thema Blut bin ich gekommen, als ich in Italien einen Schocki-Blutpudding gegessen habe. Und er war so fein und das hat mir wie die Welt geöffnet, dass man einen Dessert machen mit Blut drin. Und es ist ein ganz traditionelles römisches Rezept, also ein Rezept aus Rom, wo man Schocki mit Blut kocht zu einem Pudding. Und noch Gewürze drin tut, wie Orange oder Zimt und so.
Blut ist ein altbekanntes Lebensmittel. In fast allen Kulturen findet man traditionelle süße, aber auch salzige Gerichte mit Blut. Blut hat sehr einen eigenen und prägnanten Geschmack.
Es ist so leicht fettig im Maul, nicht alle. Also so ein Wulschwein ist so richtig fettig. Und dann das Metallische, erdig-metallisch.
Der erdig-metallische Geschmack passt zum Beispiel gut zu Schocke. Auch zum Backen kann man Blut gut brauchen. Aufgrund von der chemischen Zusammensetzung kann man eher in einem Rezeptor Blut ersetzen. Mit einem Mixer kann man Blut schön schaumig schlagen und zum Beispiel unter einer Schockimasse ziehen. Viele Leute zeigen aber auch Hemmungen gegenüber Blut im Kuchen.
Ich habe dann eine Zeit lang, weißt, immer wenn ich eingeladen war in irgendein Fest oder so, habe ich einen Schockiblutkuchen mitgebracht. Und die Leute getrauen sich fast nicht, das zu essen, weil sie so wie kulturell so weit weg sind von diesem Produkt. Und es ist sehr spannend, dass eigentlich Fleischessen total okay ist und Alltag ist, im Brötli und da und unterwegs und im Schinkengipfeli. Aber Blut ist wie nicht okay.
Die Diskrepanz im Umgang zwischen Muskelfleischessen und Blutessen fasziniert Laura. Die Angst vom Blutessen kommt vor allem davon, dass wir durch die industrielle Fleischproduktion den Bezug zum Tier verloren haben, erklärt Laura. Blut muss man entweder frisch essen oder aber eingefrieren. Und das lohnt sich für viele Metzgereien nicht, sagt Laura.
Besonders in kleinen Schlachthäusern wird das nicht verwendet. Und das ist eigentlich ein Nahrungsmittel und es hat Protein drin. Und es ist so der Gedanke, dass wir lieber Quinoa essen von Überland, weil es kein tierisches Protein ist, aber eigentlich mir die Sachen, die wir hier haben, futuriert, wie wir wählen, das nicht zu essen. Das hat mich wie so angeregt, die Kampagne zu starten.
Kampagne Blood for Food setzt sich für das Verständnis von Nachhaltigkeit beim Kochen mit Blut ein. Laura will die Menschen wieder vertrauter mit Blut machen und vor allem auch dazu ermutigen, Hemmschwellen, die wir beim Essen haben, zu überwinden.
Wir sind in unserem Alltag so weit von Lebensmitteln, dass die Leute Angst haben, Sachen zu probieren. Und ich wünsche mir, die Leute würden sich ein bisschen mehr getrauen, etwas zu probieren, was sie nicht kennen, und Sachen zu entdecken. Es ist eine schöne Welt, also wenn man mal anfängt. Aber man muss sich wirklich trauen.
Wenn du bist neugierig geworden, wie man mit Blut kocht, dann geh doch mal beim Metzger oder bei der Metzgerin vorbei und frag sie, ob sie Blut verkaufen. Die meisten haben doch zuhinterst ihr Gefrier ein kleines PET-Fläschchen mit etwas Blut. Blut ist günstig und gefroren auch gut ein halbes Jahr haltbar. Ein gutes Einsteigerrezept ist zum Beispiel Brownies. Blut-Brownies. Durch einen starken Schocki-Geschmack ist das Blut nur ganz fein im Abgang erkennbar und man kann sich so langsam an Geschmack herantasten.
Ein Beitrag von Selina Pfeiffer. Sie hat mit Laura Schälchli den Kochlöffel geschwungen. Wer sie Horizont kochtechnisch möchte erweitern und keine Berührungsangst hat mit Blut, der findet auf unserer Homepage Infos zur Kampagne Blood for Food.
Apropos
Blut. Jede Woche kriegen wir einen Kulturtipp passend zum Sendungsthema. Heute vom Buchladen Klamauk in der Berner Altstadt.
Zum Thema Blut empfehle ich das Buch «Der menschliche Körper – Eine Entdeckungsreise mit der Röntgenlupe». erschienen ist das Buch im Verlag Prestel. Und es ist eine Art Folientechnik, wo man über drei verschiedene Filter unterschiedliches Zeug anschauen kann. Das ist einmal das Skelett, einmal die Muskeln und aber eben auch die Organ- und Blutgefäße, wo man nachher wirklich sieht, was wo durchverläuft und wie das der Körper aufgebaut ist. Ein wirklich schönes Geschenk.
Das ist der Buchtipp von der Anna Christen aus dem Buchladen Klamauk. Der menschliche Körper – eine Entdeckungsreise mit der Röntgenlupe. Erschienen ist es im Verlag Prestel. Das war sie schon wieder für heute, unsere blutige Dosis subkutan. Wenn auch du noch ein blutiges Argument hast oder uns sonst möchtest Feedback geben, schreib uns an subkutan@rabe.ch oder besuch uns auf Facebook. Die ganze Sendung kannst du auf Spotify oder unserer Website nachhören, www.rabe.ch/subkutan. Für Subkutan heisst es jetzt zuerst einmal Weihnachtspause machen. Am 8. Januar geht es mit neuem Schwung weiter mit einem Talk. Thema Menü Surprise. Gleiche Sendung, gleiche Zeit. An der heutigen Sendung mitgeschafft haben Christoph Hutmacher, Nina Hoffmann und Selina Pfeiffer. Verantwortlich für die Sendung ist Livia Chambron. Ich bin Evelyn Beguin. Ich wünsche allen schöne Festtage und sage auf Wiederhören.